Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dieses Buch ist über Alexander von Humboldt. Das heißt, Alexander von Humboldt, mein vielbewegtes Leben. Ein biografisches Porträt, präsentiert von Frank Holl, also das bin ich. Und meine Idee war, den Alexander von Humboldt mal selber erzählen zu lassen. Also es gibt ja viele Biografien über ihn, aber er hat es ja nie hingekriegt, weil er eigentlich mit nichts richtig fertig wurde, eine Autobiografie zu schreiben. Und so habe ich mich dann mal dran gemacht, alles Autobiografische von ihm zu suchen und dann so zusammenzubauen, dass das sein eigenes Leben gibt. Dazu habe ich es noch mit vielen, vielen Bildern illustriert, also über 200 Bilder hat das Buch. Das kommt daher, weil ich selbst viele Ausstellungen über Alexander von Humboldt gemacht habe, und zwar in allen spanischsprachigen Ländern, die er erforscht hat. Also das ist ganz Lateinamerika und Madrid, und auch in Berlin und in Bonn habe ich Ausstellungen gemacht. Und da kam natürlich ein riesiges Arsenal an wunderbaren Bildern zusammen, und die habe ich da auch versammelt in diesem Buch. Die kann ich jetzt natürlich nicht alle zeigen, aber ich will Ihnen ein kleines bisschen was über Alexander von Humboldt erzählen und ein paar von den Bildern zeigen, ein paar von diesen Geschichten erzählen. Alexander von Humboldt war der meistporträtierte Wissenschaftler im 19. Jahrhundert. Davor sowieso, also bis dahin war er der meistporträtierte. Er hatte einen großen Spaß an diesen Porträts. Und es gibt eigentlich nur einen, von dem es noch mehr Porträts gibt, das ist der Albert Einstein. Aber das waren dann Fotografien. Und genauso viele Ansichten, Porträts, so viele Ansichten gibt es auch zu den Menschen. So hat zum Beispiel sein Bruder Wilhelm über ihn gesagt, Alexander ist eine der merkwürdigsten Naturen, die es je gegeben hat. Hans Magnus Enzensberger, der mich auch inspiriert hat zu diesem Buch, sagte, Humboldt ist der Mann fürs 21. Jahrhundert. Also der hat uns viel zu sagen. Und also Sie haben ja vielleicht vorher den Beitrag über die UNO gehört, also da wäre er natürlich Feuer und Flamme gewesen und hätte das sicher auch mitgegründet, wenn es sowas damals schon hätte geben können. Der Humboldt-Biograf Hanno Beck nennt Alexander von Humboldt den größten Geografen der Neuzeit, und Ottmar Ette, der derzeit wichtigste Humboldt-Forscher in Deutschland, sagte, der Alexander von Humboldt war der Zeuge der beginnenden Moderne und der beschleunigten Globalisierung. Und die von mir hochgeschätzte Andrea Wulff, die Sie wahrscheinlich kennen, die ja einen Bestseller über Alexander von Humboldt geschrieben hat. Wer hat sie denn gelesen? Darf ich mal fragen? Mal Hand hoch. Ja, also das sind immerhin so ein Viertel. Ja, und die Andrea, die macht den Alexander zum Öko-Superstar. Also sie sagt, er war der Begründer der Naturschützerbewegung, er hat den Klimawandel vorausgeahnt, und also er war der große Begründer, auch der Vater aller Naturschriftsteller. Das ist alles ein kleines bisschen übertrieben, aber es ist nicht falsch. Kürzlich hat der Alexander von Humboldt sogar in die Bild am Sonntag geschafft, und die Headline hier, die kann man eigentlich nur unterstreichen. Da geht es um den Klimawandel. Also Humboldt hat die ersten Anzeichen des Klimawandels erkannt, und Trump ist ja so blöd, dass er das bis heute noch nicht begreift, wie er eigentlich relativ wenig begreift. Ja, andere haben ihn im 19. Jahrhundert als Heiligen verklärt. Das ist auch ein wunderschönes Bild. Schauen Sie sich den Heiligenschein an, das ist eine Schlange. Und Daniel Kehlmann, den Sie vermutlich auch kennen, der andere Bestseller-Autor, der hat ja so eine Karikatur von Alexander von Humboldt gezeichnet, also der Mann, der mit Degen und Uniform durch den Urwald rennt und da alle Tiere misst und zählt, ein humorloser Mensch, chauvinistisch und irgendwo so ein bisschen neben der Welt. So war der natürlich nicht, das muss man sagen, und das will ich jetzt auch ein bisschen beschreiben. Und in Berlin wurde er jetzt kürzlich sogar im Rahmen dieses Humboldt-Forums als ein Mann, der koloniale Dominanz zeigt, verunglimpft. Auch das ist völliger Quatsch und das will ich Ihnen jetzt ein bisschen noch nahe bringen. Für mich ist Alexander von Humboldt eine Referenz, ein Mensch, den wir reflektieren. Man muss ja immer seine Gegenwart mit der Vergangenheit, mit der Historie reflektieren und da bietet er wunderbare Ansatzpunkte und ist ein Mensch, der einen wirklich grenzenlos immer wieder neu inspirieren kann. Mich interessiert vor allen Dingen der politische Humboldt und der Mann, der mit Empathie die fremden Kulturen, die er denen er begegnet ist, in den Ländern, die er bereist hat, betrachtet hat. Also mit sehr, sehr viel Respekt, auch das ein wichtiges Wort im Kontext zu Alexander von Humboldt. Ganz kurz, seine Reise, er hat zwei große Reisen gemacht. Bei der einen war er 29 Jahre alt, die ging über 5 Jahre. Das ist die amerikanische Reise durch das nördliche Lateinamerika. Am Ende sogar war er noch in den USA und hat den Präsidenten Jefferson besucht. Das war damals ja alles spanische Kolonie. Er hat diese Kolonien, vor allen Dingen die Auswüchse, das Unrecht der Kolonien, sehr stark verurteilt. Er war der erste große freie Forschungsreisende. Er konnte diese Reise auf eigene Rechnung machen, weil er ein großes Vermögen geerbt hat. Und dadurch war er vollkommen frei, auch in seinen ganzen Entscheidungen. Er hat alles Unrecht in sein Tagebuch notiert, konnte es aber damals natürlich noch nicht vor Ort artikulieren und er hat es dann später gemacht, als er zurück nach Europa kam. Sein Ziel war, und das ist jetzt sowas von hochmodern und verblüffend, das schreibt er kurz bevor er losfährt mit einem Segelschiff, auf dem er die Passage selber bezahlt hatte. Er hatte ja keine eigenen Schiffe, er hat überall diese Fahrten bezahlt. Also er schreibt dann einem Freund, ich werde Pflanzen und Tiere sammeln, die Wärme, die Elastizität, den magnetischen und elektrischen Gehalt der Atmosphäre untersuchen, sie zerlegen, geografische Längen und Breiten bestimmen, Berge messen, aber alles dies ist nicht Zweck meiner Reise. Und jetzt kommt's, mein eigentlicher, einziger Zweck ist, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte zu untersuchen, den Einfluss der toten Natur auf die belebte Tier- und Pflanzenschöpfung. Und wenn Sie in ein beliebiges Lexikon unter Ökologie schauen, finden Sie ganz genau diese Definition. Ein Teilgebiet der Biologie, welches sich mit den Wechselbeziehungen der Organismen untereinander und ihrer abiotischen Umwelt beschäftigt. Humboldt sagte auch, alles ist Wechselwirkung. Also er untersucht die Natur und den Menschen in ihrer Wechselwirkung. Und den Begriff hatte er noch nicht, der ist kurz nach seinem Tod dann geprägt worden, aber er war tatsächlich der erste Ökologe. Das alles, diese Ideen hat er zusammengefasst in einer wunderbaren Grafik, das sogenannte Naturgemälde der Tropenländer, die Geografie der Pflanzen. Er hat eine neue Disziplin begründet. Da sehen Sie den Chimborazo, der höhere von den zwei Vulkanen und den ausbrechenden Cotopaxi. Er hat sie beide bestiegen, den Chimborazo nicht ganz bis zum Gipfel. Aber er war damals der Mann, der einen Höhenrekord hielt mit ungefähr 5.900 Metern. Der Berg hat knappe 6.300 Meter. Und da hat er alles das zusammengefasst, was er über die Natur in Erfahrung bringen konnte. Hier sehen Sie ihn vor diesem Chimborazo. Das Bild ist insofern spannend, weil es sehr, sehr authentisch ist. Also Humboldt hat selber mitgewirkt, es ist in Berlin entstanden, aber auf seine Anweisungen hin. Also alle Indianer und auch sein Freund und Reisegefährte Bonpland ist hier sehr, sehr authentisch gezeichnet. Ja, wie reist er? Er kommt in Gebiete, die nahezu unerschlossen sind und er braucht dann natürlich immer die Einheimischen, die Menschen, die sich dort auskennen und das sind in erster Linie die Indianer, auf die ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen werde. Also die sind mit ihm zusammen, das sind Dolmetscher, Bergführer, Lotsen, Ruderer, Träger, Tiertreiber und einer ist mit ihm sogar die ganze Reise mitgereist, den vergisst man immer, weil er ihn viel zu wenig erwähnt und der ist mit ihm dann tatsächlich auch nach Europa gefahren und war dann in Paris auch sein Diener, das war der José de la Cruz. Und der andere, den man hier sieht in seinem Poncho, das ist der Felipe Aldas. Und mit dem hat er diesen Berg bestiegen. Das ist der Pichincha bei Quito. Und der kleinere Gipfel, der schneebedeckte, den hat er tatsächlich bestiegen und war auf einmal über diesem aktiven Krater. Und das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Das ist ein Teil aus seinem Tagebuch. Da sehen Sie, was Humboldt für ein toller Schriftsteller war. Und das ist ein Text, den er gar nie selber publiziert hat. Er hat so viel nicht publiziert. Also der Text ist uns eigentlich erst seit den 1990er Jahren überhaupt zugänglich, weil da die Tagebücher nach und nach ediert wurden. Und das sind wirklich so unwahrscheinlich bewegende Beschreibungen. Und das lese ich jetzt mal. Der Fuß fand kaum einen sicheren Tritt. Man riskierte von dem nach allen Seiten freistehenden Fels, also oben über dem Krater, einen Sturz wie von der St. Pauls-Kathedrale in London. Indessen gab es wenig Schnee, nur 16 bis 20 Zentimeter tiefe Flecken, 4 bis 6 Meter breite Traversen. Das tröstete uns, denn nach allem, was geschehen war, fürchteten wir uns am meisten vor dem Schnee. Ich rief meinen Gefährten Felipe Aldas, also dieser Indio, herbei, der sich sogleich in Marsch setzte. Um ihn aufzumuntern, schrie ich ihm zu, ich glaubte schon oberhalb des Kraters zu sein. Der Schwefel verriet uns zwar die Nähe des Schlundes, aber wir ahnten nicht, direkt über ihm zu sein. Wir betraten eine etwa 1 Meter breite Schneetraverse zwischen 2 felsigen Stücken. Der Schnee trug ausgezeichnet. Wir machten 2, 3 Schritte vorwärts. Felipe Aldas in seinem indianischen Phlegma voraus. Ich etwas links hinter ihm, als ich schaudernd gewahrte, dass wir auf einer Schneebrücke über dem Schlund selbst gingen. Ich sah es zwischen dem Schnee und diesem Steinblau schimmern. Wir waren in Gefahr, 400 Meter tief in den feurigsten Teil des Kraters zu stürzen. Und niemand in Quito hätte erfahren, wenn nicht durch die Spuren im Schnee, was uns geschah. Ich zitterte vor Entsetzen und ich erinnere mich, dass ich nur schrie, nicht rühren, unten ist Licht. Und mich dann bäuchlings auf den Felsen warf und den Indio an seinem Poncho mit mir riss. Wir untersuchten die Gefahr, der wir entgangen waren. Wir warfen einen Stein auf den Schnee, er vergrößerte das Loch, durch das wir die Schwefelflamme gesehen hatten. Und wir besaßen nun Gewissheit, dass wir zwischen den Felsen über eine Schneebrücke über den Abgrund gegangen waren, von einer nur 20 Zentimeter starken Schicht aus Firnschnee getragen. Keine Sprache hat Worte, um auszudrücken, was wir erblickten. Man glaubt sich in eine zerstörte Welt versetzt, in der jede Hoffnung verloren ist. Sie könnte den Lebewesen jemals als Wohnstätte dienen. Nichts auf der Erde hat in mir je einen tieferen und zugleich so verstörenden Eindruck hinterlassen. Noch bei der Niederschrift dieser Zeilen fühle ich Beklemmung. Ich sehe mich wieder hängen über dem entsetzlichen Schlund, die schauerlichen Farben, die gewaltigen Massen, das düstere Licht, die geheimnisvollen Schleier der Dämpfe, die einen Teil verbergen und einen anderen enthüllen. All das ergreift die Fantasie. Die Dämpfe, aufgewirbelt durch die Hitze vulkanischen Feuers, sind in dauernder Bewegung. Man ist gefesselt, man entsetzt sich, aber man ist außerstande zu entwirren, was man eigentlich sieht. Soweit Humboldt. Und er hat auch eine Zeichnung dazu gemacht in sein Tagebuch. Die sieht jetzt wenig spektakulär aus, aber da hat er eben diese Steine, auf denen die da gingen und wo sie beinahe runtergefallen wären, genau beschrieben. Und natürlich als Wissenschaftler mit A, B, C, D, E und so. Und das war jetzt dieser Stein, der da, wo sie meinten, es ist eigentlich ein Stein und da war aber Schnee und da wären sie dann beinahe 400 Meter tief gefallen. Ja, jetzt ein paar Bilder aus Humboldts Reisewerk. Er hat ja insgesamt zu der Reise 29 Bände zu der amerikanischen publiziert und er hat insgesamt mehr als 45 Bücher publiziert. Den Kosmos, auf den ich nachher nicht mehr richtig lang eingehen kann, als sein berühmtestes Buch, aber eben auch diesen Atlas Ansichten der Kordilleren. Und da sehen Sie jetzt einen anderen Vulkan und Sie sehen aber was anderes Witziges, nämlich diese drei Männlein. Das nennt man eigentlich Staffagefiguren. Das sind Figuren, die man in Landschaftsbilder damals eingefügt hat, um Proportionen besser kenntlich zu machen. Das sind aber alles kleine Selbstporträts von ihm und seinen Reisegefährten. Also man sieht ihn hier mit nochmal zwei anderen. Der eine wird der Bon Plan sein und das andere vermutlich einer der europäischen Begleiter. Allerdings haben sie Gepäck, das ist jetzt da natürlich nicht drauf. Das wurde dann auf Maultieren, ungefähr 20 Maultieren immer hin und her geschafft. Oder sie sind mit Schiffen gefahren oder mit Küstenbooten. Und hier sehen Sie jetzt auch einen der Indianer. Und dazu ist sehr interessant, also er zeichnet, wenn er Indianer zeichnet, selber die genauso schön wie Europäer. Und das ist sehr anders als viele Europäer, die Indianer wahrnehmen. Er sieht nämlich in seinem klassizistischen Weltbild sie teilweise auch als so schön wie die Griechen und er schreibt auch, dass sie ausschauen wie Bronzestatuen und er hat also diese Indianer sehr, sehr bewundert und sehr geschätzt. Ganz anders als zum Beispiel Martius, der in Brasilien die wirklich so denunzierend auch beschrieben hat, also kleiner Wuchs und Verkümmerung des Menschlichen und was er da alles schreibt und unstet blinzelnde Augen und sie sind indolente, faul und träumerisch, stumpf und zeigen die niedrigsten Leidenschaften, schreibt der Martius in Brasilien, stellen auch in ihren kleinlichsten Gesichtszügen diesen Zustand von moralischer Verkümmerung dar. Also so hat Humboldt natürlich die Indianer nie beschrieben, weil er sie auch als gleichwertige Menschen geschätzt hat, also komplett antirassistisch. Ja, und er hat dann zum Beispiel die Jibaros, die es heute noch gibt, diesen Stamm in Peru und in Ecuador, mit denen hat er kommuniziert und hier sieht man ein Bild auch aus seinem Reisewerk und war sehr erstaunt und hat es faszinierend gefunden, dass die ihre Post als mit schwimmenden Postboten über die Flüsse transportieren in so einem Turban. Er selbst hat sich teilweise sogar von den Indianern das Gesicht bemalen lassen. Und als er dann wieder in die Zivilisation kam, ging diese Indianerfarbe nicht mehr ab. Da hatte er dann ein Problem. Er hat das Missionsregiment sehr stark verurteilt. Ja, ich habe noch so 10 Minuten, kann ich noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar nicht nur in seinem Tagebuch, auch später in seinen gedruckten Werken kritisiert er diese sogenannte Speerspitze des Kolonialismus, die Mönche, die den Indianern mit Peitschenhieben versuchen, das Christentum beizubringen. Und er schreibt dann zum Beispiel, die Mönchszucht in die Wildnisse der neuen Welt verpflanzt, muss desto verderblicher wirken, je länger sie andauert. Sie hält von Generation zu Generation die geistige Entwicklung nieder, sie hemmt den Verkehr unter den Völkern, ganz wichtig, die Kommunikation, die Bildung ist für ihn wichtig. Sie weist alles ab, was die Seele erhebt und den Vorstellungskreis erweitert. Also diese Unterdrückung durch die Kirche verurteilt er aufs Schärfste. Und auch die Kolonien. Er schreibt in seinem Tagebuch, die Idee der Kolonie selbst ist eine unmoralische. Diese Idee eines Landes, das einem anderen zu Abgaben verpflichtet ist, eines Landes, in dem man nur zu einem bestimmten Grad an Wohlstand gelangen soll, in welchem der Gewerbefleiß, die Aufklärung sich nur zu einem bestimmten Punkt ausbreiten dürfen. Er bewundert die Bauten der Inkas, die er für die Werke großartiger Zivilisationen hält. Sie kommen nicht ganz an die europäischen ran, aber nur, weil sie noch nicht die gleiche Entwicklungshöhe erreicht haben. Die besucht er selber, zeichnet die und publiziert sie. Auch hier diese aztekische Priesterin, wie er es nennt, das in Wahrheit eine Wassergöttin war, bildet er ab und hat großen Respekt. Auch den Sonnenstein, den Sie wahrscheinlich kennen, dieses über 3 Meter große Relief der Azteken. Und er verurteilt auch, oder er erforscht die aztekischen Bilderschriften, die zum Großteil ja zerstört wurden, die Spanier. Und er sagt, da wo die dann Spanier zeigen, da sieht man oft Kirchenmenschen und erhängte Indios gemeinsam. Er verurteilt diesen Kolonialismus auch in einem seiner Bücher, das politische Essay über Neuspanien, publiziert 1808, also relativ kurz nach der Reise, und die Essenz, die politische Aussage ist: Das Glück der Weißen ist aufs Innigste mit der kupferfarbenen Rasse verbunden. Es wird in beiden Amerikas überhaupt kein dauerndes Glück geben, als bis diese durch lange Unterdrückung zwar gedemütigte, aber nicht erniedrigte Rasse alle Vorteile teilt, welche aus den Fortschritten der Zivilisation und der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung hervorgehen. Das ist sein Ideal. Das spiegelt er auch wieder in dem Frontispiz. Das ist die Allegorie, die Amerika zeigt, und Athena und Merkur, die der Amerika trösten über die Übel der Conquista. Und er später in seinem Alter sagt er dann einmal, also wenn man jetzt sich fragt, war er eurozentristisch, irgendwann, er wurde immer weniger eurozentristisch, und er sagt dann: Ich habe bei den sogenannten wilden Völkern die erhabensten Begriffe von Gott, Tugend, Freundschaft in den Anfängen ihrer Sprache gefunden, in deren tiefe Wahrheit mich hineinzudenken mir nur gelang, wenn ich mich ganz von europäischen Anschauungen, zumal von Äußerlichkeiten, im Geiste losmachte. Also eine wunderbare Empathie, die er da gegenüber anderen Völkern zeigt. Genauso politisch war sein politischer Essay über Kuba, in dem es heißt: Die Sklaverei ist ohne Zweifel das größte aller Übel, welche die Menschheit gepeinigt haben. Mit 60 Jahren fährt er nach Russland. Ich gehe da jetzt bloß noch ein, zwei Minuten drauf ein. Das machen wir ganz kurz, weil diese Reise auch nicht ganz so spannend war, obwohl sie eine grandiose Leistung war. Also in 9 Monaten sind die eine Strecke von 18.000 Kilometern gefahren mit Postkutschen, mit fliegendem Pferdewechsel bis nach China, bis zur chinesischen Grenze. Das sieht man, das ist also nicht übertrieben, dieses Bild. So ähnlich sah das da aus. Er hat Diamanten dort entdeckt als erster und hat sich nur geärgert, weil die Landschaft immer ausgeschaut hat wie die Berliner Hasenheide. Er sagt dann: Sibirien beginnt in der Hasenheide. Schlangen gibt es noch heute im Museum in Berlin, im Naturkundemuseum von ihm zu sehen. Die sind also von der Reise, die gibt es also bis heute. Aufs Alter hat er dann den Kosmos noch geschrieben, also wenn es Ihnen mal im Rentenalter langweilig wird: Er war 64, als er damit begann, und 89, als er am 5. Band dann noch arbeitete und dann gestorben ist. Also sowas hält jung. Beschäftigen Sie sich mit dem Kosmos, und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Ja, vielleicht noch das zum Abschluss auch nochmal: UNO, also das war jetzt im Grunde auch so seine UNO, sein Internet, was er hatte. Das sind die Orte, mit denen er kommuniziert hat auf der ganzen Welt. Er hat um die 50.000 Briefe geschrieben, und das war im Grunde Humboldts Internet, und das war die Internationale der Wissenschaftler, also die große Gelehrtenrepublik, die er mit verstärkt hat. Und ja, das gebe ich Ihnen jetzt noch zum Abschluss mit: Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden, hat er mal gesagt. Und was anderes, was eigentlich auch jeder von uns unterschreiben kann, was das Fertigwerden betrifft: Ach, mein Freund, man wird nie fertig. Herzlichen Dank.
Ja, klar, gerne, haben Sie eins da.
Das ist ja super. Mensch, das passt ja. Halt, jetzt machen wir alles mit.
Also einfach ein Datum vielleicht und Leipzig.
Ja, das mache ich. Soll ich noch reinschreiben für, also Ihr Lernen? Mache ich gern. Ich kann auch reinschreiben, dieses wunderbare.
Ja, so für Carsten.
Für Carsten, also. Oh, dann, ja, dann gehen wir auf die Seite. Nehmen Sie es mit, ich gehe Ihnen nach. Alles klar. Okay.
Können Sie es gleich ausstecken, dann muss ich nicht nochmal runter. Und geben Sie es mir in die Hand, dann bin ich weg.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.